Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute unser Thema Johannes Oeth, eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt. Unser Einsatz in Albanien, und darüber berichtet Schwester Miriam Baiker aus Albanien. Albanien erklärte sich 1967 zum ersten atheistischen Staat. Jegliche Religionsausübung war verboten, Priester wurden inhaftiert und die meisten oder viele kamen in Arbeitslagern ums Leben. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus wurde 1990 das Religionsverbot aufgehoben. Das Glaubensleben muss wieder ganz neu aufgebaut werden. Und dazu sind viele Ordensleute in Albanien. Eine von ihnen ist Schwester Miriam, eine Schwester vom Guten Hirten, und sie berichtet heute über ihren Einsatz für die Ärmsten der Armen in Albanien. Grüß Gott, Schwester Miriam.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie bei uns sind. Wie sind Sie denn nach Albanien gekommen? Sie stammen ja aus Deutschland.
Ja, genau. Ich bin Deutscher und auch in Deutschland in den Orden eingetreten. Und der Bischof von Südalbanien, von Vlora, also aus dem ganzen Süden, das ist fast die Hälfte Albaniens, der hat nach Ordensschwestern gesucht, die in Pogradec, das ist ein Ort an dem See von Ohrid, an der Grenze zu Mazedonien, tätig sind, weil dort eine kleine Kindergruppe bestanden hat, die schon Kontakt zur katholischen Kirche hatte, obwohl es alles Moslems waren. Und er wollte, dass diese kleine Saat weitergeführt wird und dass das, was da begonnen wurde, nicht einfach aufhört, weil die Schwestern, die da gewesen sind, gehen mussten. Also ich denke aus vielleicht Personalknappheit oder so, ja.
Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt in Albanien?
Ja, das sind jetzt inzwischen schon fast 4,5 Jahre.
Mhm. Wir werden mehr gleich von Ihnen erfahren, was das für ein Orden ist, auch einiges über den Gründer und über Ihr Einsatzgebiet. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ja, das ist ja eine Spiritualitätssendung und da wollte ich nicht nur über die äußerliche Tätigkeit mit den Menschen berichten, sondern auch ein bisschen über den spirituellen Hintergrund, den wir haben. Und wir sind Schwestern vom Guten Hirten, gegründet von Johannes Oeth, dem heiligen Johannes Oeth. Der ist 1601 in der Normandie geboren worden und hat danach Theologie in Paris studiert und ist der Weltpriestervereinigung des Oratoriums beigetreten. Er hat dann als Prediger und Volksmissionar gewirkt. Und er hatte ein sehr großes Charisma und es sind sehr viele gekommen, um ihn zu hören. Darüber hinaus hat er einen Volkskatechismus verfasst und auch ein Handbuch priesterlichen Lebens. Also er war wirklich ein Hirte, der sich darum bemüht hat, dass die Priesterausbildung, die damals nicht sehr tief ging, verbessert wird. Und es war ihm ein großes Anliegen, dass die Priester gut ausgebildet sind, um dem Volk auch beizustehen. Ja, und er hat viele Menschen durch seine Predigten und die Volksmissionen angezogen. Er gründete im Verlauf dieser Tätigkeit dann im Jahre 1641 unseren Orden und 1643, also 2 Jahre später, er war ungefähr, also gerade 40 Jahre alt geworden, gründete er dann eine eigene Kongregation, und zwar zur Förderung der Priesterausbildung und zur Förderung der Volksmissionen. Diese Priestergemeinschaft heißt Kongregation von Jesus und Maria. Die gibt es auch heute noch. Die sind vor allen Dingen in Frankreich und in Lateinamerika tätig. Und als wir vor einigen Jahren in Madrid beim Weltjugendtag waren mit den albanischen Jugendlichen, da haben das heute werden sie Ödisten genannt, diese Kongregation Jesu und Maria, zusammen mit unserem Orden gestaltet und geplant in der Normandie und dann auch in Madrid selber. Und da haben wir gesehen, also gerade Lateinamerika, es sind sehr viele junge Priester, die dort eintreten. In seiner Spiritualität versuchte der heilige Johannes Oeth, sich mystisch völlig in Christus zu versenken. Also es war ihm ein Anliegen, diese Einheit mit Christus. Und er hat er hat es anhand der Herz-Jesu-Verehrung realisiert. Und man muss sich überlegen, das ist noch vor der Zeit von der heiligen Maria, Margareta Maria Alacoque war. dass er die Herz-Jesu-Verehrung auch entdeckt und gepredigt hat. Und für ihn war das Herz Jesu das Sinnbild des Innenlebens und der Liebe des Erlösers Jesu Christi. Und er hat sich sehr für die Verehrung des Herzens Jesu eingesetzt. Er erhielt dann, als er schon 70 Jahre alt war, 1672 die kirchliche Zulassung, um eine Herz-Jesu-Messe zu feiern. Und er hat auch eine Herz-Marien-Liturgie geschrieben selber und auch dafür dann die Approbation bekommen, dass diese Liturgie gefeiert werden durfte. Und bis heute ist Herz-Jesu-Fest und Herz-Marien-Fest Hochfest unserer Kongregation. Wir hatten mal ein eigenes Fest, das hat der heilige Johannes Oeth festgelegt, der 20. Oktober. Aber im Grunde genommen feiern wir jetzt die kirchlichen Hochfeste des Herzens Jesu. Der dritte Freitag nach Pfingsten müsste das sein. Also feiern wir mit der Kirche mit als Ordenshochfeste. Die geistliche Lehre des heiligen Johannes Oeth sagt uns, dass Christus sein Leben in den Christen fortsetzen und vollenden möchte. Und er greift darauf ganz stark auf die Taufgnade zurück, auf die Wirkung der Taufe. Er sagt, dass wir durch die Taufe Christus, also Glied Christi werden, Christus gleichgestaltet werden. Das ist für ihn so das ist ja klar, das wichtigste Sakrament. Er sagt, wenn der Christ dann betet, setzt er das Gebet Jesu fort und ergänzt es. Wenn er arbeitet, setzt er das Arbeitsleben Jesu fort. Johannes Oeth weist darauf hin, dass es keinen Menschen auf Erden gibt, der Jesus ja ähnlicher war als Maria, seine Mutter. Und er sagt, Jesus hat immer auf innigste Weise in Maria gelebt, um Maria zu heiligen. Und darum sagt er, dass das Herz Maria so von Jesus erfüllt ist, dass es nur noch ein Herz mit ihm bildet. Das muss man gut verstehen. Also er sagt nicht, dass sie eins sind, er sagt auch nicht, dass Maria irgendwie Gott ist, ja, weil Jesus ist ja Gott, sondern er sagt, dass durch diese Imitation, durch dieses Verstehen, durch das Meditieren und das Lieben Jesu, das Herz Maria eigentlich gefüllt war von Liebe zu Jesus und sie ihm darum so ähnlich wurde. Und er sagt, dass wenn wir dann das Leben Mariens betrachten auf Erden, dann kommen wir Christus näher, weil sie Christus so nahe war. Also dass uns das Leben Mariens auch das Leben Christi lehrt. Eigentlich ist es, ich rede jetzt über Maria, aber eigentlich ist es ja auch logisch oder sollten wir auch so leben. Wenn ich getauft bin und Jesus liebe, dann werde ich Jesus ähnlicher und müsste eigentlich durch mein Leben Beispiel für die Menschen sein, die Christus nicht kennen. Das ist zum Beispiel hier in Albanien sind ja auch viele Moslems und Glaube war lange verboten und sie wussten dann gar nicht den Inhalt der Lehre, der ist so ein bisschen verloren gegangen und eigentlich müssten die Menschen an meinem Leben ablesen können, wie Jesus gelebt hat. Also schon ein hoher Anspruch. Und Johannes Oeth, heilige Johannes Oeth sagt halt, dass das Top-Beispiel, das Top-Model dafür ist Maria gewesen, seine Mutter. Und das finde ich auch sehr logisch und verständlich. Ja, er sagt eigentlich, dass wer Jesus sieht, auch Maria sieht. Und so groß sollte die Ähnlichkeit sein. Und dann kann ich zu sagen, wir haben als Ordensschwestern auch ein Kreuz und an diesem Kreuz sind aufgrund der unserer Spiritualität zwei Herzen. Und zwar eins, ein äußeres und ein inneres. Dann kann ich sagen, gut, das Äußere ist das Herz Jesu und dann kann ich sagen, das Herz Mariens ist in Jesus geborgen. Ich kann aber auch sagen, mein Herz, ja, also dass mein Herz im Herzen Jesu ist und erinnert uns daran, dass das, was wir tun, das sollten wir also mit der Liebe Jesu Christi tun und um ihm zu folgen. Das ist also ein Bestandteil unseres Kreuzes, darüber ist das Kreuz und auch ein Hirtenstab dann. Der heilige Johannes Oeth lehrt weiter, dass, weil das christliche Leben das Leben Christi fortsetzt, gibt Jesus uns sein Herz. Also Jesus möchte unser Herz sein. Und das ist vielleicht für die heutige Sprache nicht so verständlich, so mit dem Herzen. Und dann haben wir diese Figuren da vor Augen und können dann teilweise da vielleicht nichts mal mit anfangen. Aber wenn man sagt, das Herz ist ja, also das, was uns am wichtigsten ist, es ist die Liebe, es ist meine Motivation, es ist mein Eifer. Und wenn ich das so betrachten kann, dann denke ich mir, ja, Jesus möchte mir seinen Eifer geben, seine Liebe für die Menschen. Und das sollte ich, wenn ich getaufter Christ bin, versuchen, in meinem Leben umzusetzen. Und also Jesus hat uns sein Herz ganz geschenkt und der heilige Johannes Oet ermuntert uns, dass auch wir ihm unser Herz ganz und ohne Vorbehalt schenken. Und das heißt eigentlich unser Leben, unsere Gefühle, also alles, was uns wichtig ist. Ja, ein bisschen vielleicht zu der Gründung unseres Ordens, als Johannes Oet ungefähr 40 Jahre alt war. Da hatte er seine Kongregation noch nicht gegründet und er hielt Volksmission, also er hat gepredigt. Und natürlich ist es Sinn und Zweck der Predigten, dass die Menschen umkehren, näher zu Gott hinkommen oder schlechte Angewohnheiten versuchen zu lassen und ein besseres Leben zu führen. Und er wurde einmal, als er auf dem Weg war, wieder eine Predigt zu halten, von einigen Frauen angehalten, die ihm dann gesagt haben, ja, Sie können da ja viel predigen, aber es gibt Frauen, die sind so arm, die können, die sind in der Prostitution und die sind so arm, die haben nichts zum Leben, die können da nicht einfach aussteigen, die können überhaupt nicht umkehren, auch wenn sie es wollten. Und der heilige Johannes Oet hat es sehr ernst genommen und hat dann angefangen, darüber nachzudenken, dass er unseren Orden gründen wollte. Also erst wollte er gar keinen Orden gründen, sondern er hat dann einige Frauen, die sich dafür begeistert haben, gesammelt. Und die haben auch wirklich angefangen mit so einer sogenannten Zuflucht für die Frauen, die nicht in der Prostitution tätig sein wollten und aussteigen wollten. Das hat aber dann zu Schwierigkeiten geführt, weil es waren adlige Damen. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, normalerweise traumatisiert sind und sehr darunter leiden und die Persönlichkeit auch verändert ist. Und wenn man keine Ausbildung hat, also wenn man darauf nicht vorbereitet wird, dann kann man auch mit so viel gutem Willen drangehen, wie man möchte. Man begegnet sehr großen Schwierigkeiten. Und diese adligen Damen hatten einen guten Willen, aber haben letztendlich die Schwierigkeit dieser Arbeit nicht bewältigen können. Und dann war das erstmal wieder gescheitert. Und dann konnte der heilige Johannes Oet so nicht weitermachen. Und er hatte dann die Idee, eine Ordensgemeinschaft zu gründen, die sich um diese Frauen kümmert. Also auch dann mit der Ordensausbildung. Also die speziell dafür auch vorbereitet werden und auch auf Grund ihres Gebetslebens und Gemeinschaftslebens dann langsam damit anfangen können. Die hat er bei dem Orden der Heimsuchung in Ausbildung gegeben, ins Noviziat. Und es wollten einige anfangen, aber letztendlich haben dann zwei auch wirklich Gelübde abgelegt in diesem neuen Orden, den der heilige Johannes Oet gegründet hat. Haben dann angefangen mit dem Orden unserer Frau von der Liebe. Und das ist die Gründung unseres Ordens. Da ist dann später, 150 Jahre später, eine Schwester eingetreten, die ein Generalat gegründet hat, also die Verantwortung über die Schwestern einer Generaloberin übertragen hat. Und das hat kirchenrechtlich zur Spaltung in zwei Ordensgemeinschaften geführt, weil nicht alle mitgemacht haben. Aber diese Spaltung wird, so Gott will, dieses Jahr noch wieder rückgängig gemacht. Und wir sind also dabei, uns nicht nur stark anzunähern, sondern auch wollen eigentlich wieder zusammengehen, weil beide Zweige dieses Ordens genau dasselbe Charisma bewahrt haben. Und jetzt, nachdem auch wieder 150, 200 Jahre rum sind, können wir da gut umgehen damit und dann wieder wollen wir wieder diesen einen Orden zusammenbilden. Ja, das ist so ein bisschen jetzt über den spirituellen Hintergrund gewesen, mit dem ich unterwegs bin, auf dem ich stehe und mit dem ich hier dann nach Albanien gekommen bin. Und vielleicht, um das ein bisschen zu verdauen, hören wir ein bisschen Musik.
Heute geht es um Johannes Oet. Eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt. Der Einsatz in Albanien von Ordensleuten. Heute ist bei uns Schwester Miriam Beike aus Tirana in Albanien zu Gast. Sie hat einiges über die Ordensgründung erzählt. Und jetzt geht es weiter im Vortrag hier bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei.
Ja, eine Seele ist mehr als die ganze Welt, haben wir eben gehört. Und das ist der Titel. Ich habe eben berichtet, wie die Gründung des Ordens vonstatten ging, habe aber noch nicht dieses Zitat des heiligen Johannes Öth erwähnt. Es ist ganz stark sein Anliegen, die Menschen zu Gott zurückzuführen. Und er hat dann ja unseren Orden gegründet, vorwiegend, um damals den Mädchen zu helfen, die in der Prostitution waren oder gefährdet waren, die Prostitution zu geraten. Und normalerweise haben Ordensleute drei Gelübde: Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit. Der heilige Johannes Öth hat uns noch ein viertes hinzugegeben. Das hieß damals Eifer für das Heil der Seelen und er nannte dann die Einrichtungen der Schwestern, die die Mädchen und Frauen aufgenommen haben, die aus der Prostitution aussteigen wollten, Krankenhaus für die Heilung von Seelen. Ja, und in diesem Kontext ist der Ausspruch des heiligen Johannes Öth gefallen: Eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt. Und wenn ich so die Arbeit betrachte, jetzt gerade mit den Mädchen, die in der Prostitution waren und aussteigen wollen, wir haben ja nie die ganz große Anzahl. Also wir sind nicht so tätig, wie wenn ich in der Schule bin, dann habe ich gleich 30 Kinder vor mir. Und die Arbeit ist viel, viel individueller und persönlicher und kann die große Anzahl so erreichen. Und dann ist es doch sehr tröstlich zu wissen, dass auch eine Seele schon mehr wert ist als die ganze Welt. Also dass wir nicht in diesen großen Zahlen und Nummern und Statistiken denken sollten, ja, sondern einfach, dass alles, was ich tue und wenn nur in Anführungszeichen ein Mensch umkehrt zu Gott, dann war die ganze Bemühung und mein ganzes Leben nicht umsonst, hat einen sehr, sehr großen Wert. Ich wollte jetzt so im Anschluss an unseren Orden oder an die Gründung unseres Ordens und des Charisma ein bisschen auf die Weltkirche schwenken zu Papst Franziskus, der dieses Thema ganz offensichtlich in seinem Herzen trägt. Der Papst Franziskus hat, letztes Jahr im November oder Dezember hat er eine Konferenz in Rom, im Vatikan, einberufen. Und da hat er die Ordensleute und Spezialisten eingeladen, über dieses Thema zu sprechen. Da war auch eine Schwester aus Albanien da, um Albanien zu vertreten, weil es gibt ein Netzwerk von Ordensschwestern, das ist weltweit, das heißt Talita Cum. Das wurde in Rom auch schon vor mehreren Jahren gegründet und hat sich bemüht, dass dort alle Ordensleute, also Ordenspriester, Ordensschwestern, Ordensbrüder, die mit dieser Arbeit Menschenhandel befasst sind, sich vernetzen und zusammenarbeiten. Also meine Ordensgemeinschaft ist international und wir sind in allen Kontinenten, in 70 Ländern. Und schon bevor ich von diesem Netzwerk wusste, erinnere ich mich daran, dass ich in Deutschland einen Fall hatte. Und da ging es darum, dass dann jemand irgendwie Mädchen aus Thailand holen wollte. Und ich habe dann unsere thailändischen Schwestern angesprochen, die dann da intervenieren konnten und schauen konnten, was da eigentlich passiert. Das hätte ich ja in Deutschland nicht gekonnt. Aber mich hat jemand angerufen und hat halt sogar nachgefragt, wie das geht oder wo da Kontakte sind. Und damit konnte ich dann den Kontakt herstellen. Und jetzt sind wir da besser organisiert, weil da viel mehr Ordensgemeinschaften tätig sind, die dann auch eventuell näher irgendwo ein Haus haben und schneller Hilfe anbieten können oder auch noch präventiv tätig werden können. Weil das Ziel sollte eigentlich immer die Prävention von Menschenhandel sein, weil die Menschen sehr traumatisiert daraus hervorgehen. Und das ist nicht nur Prostitution, dass Menschenhandel zur Prostitution stattfindet, sondern auch für Arbeit, Sklaven muss man schon sagen, und auch für Organhandel. Ja, und es ist auch nicht so, dass es nur Frauen betrifft. Es sind weltweit 55% Frauen davon betroffen, dass sie gehandelt werden, aber 45% Männer. Und das halt dann meistens um als Arbeitssklaven irgendwo zu landen mit falschen Versprechungen. Also von daher ist es nicht nur ein weibliches Problem oder sind nicht nur Frauen die Opfer. Ja. Es gibt dieses weltweite Netz von Ordensleuten und dann gibt es regionale Netze für ganz Europa, zum Beispiel für Afrika, für Asien. Und wir mit Albanien sind in diesem europäischen Netzwerk auch vertreten und haben hier eine regionale Gruppe aus verschiedenen Ordensschwestern, auch ein Pater ist dabei, die sich die versuchen hier die Arbeit zu koordinieren und in Kontakt zu bleiben. Da werde ich später mehr dazu sagen. Und der Papst Franziskus, der hat aufgrund dieser schon vorhandenen Strukturen dann die Spezialisten und Ordensleute eingeladen, ihm zu berichten und darüber zu sprechen, über das Problem des Menschenhandels. Denn er denkt, dass die Kirche sich in dieses Problem einmischen sollte. Und ich habe jetzt hier mal auch was Zitate von ihm herausgesucht. Er hat also jetzt vor fast einem Jahr, am 24. Mai im Saal Clementina gesagt, ich betone, dass der Menschenhandel eine niederträchtige Aktivität ist, eine Schande für unsere Gesellschaften, die sich als zivilisiert bezeichnen. Ausbeuter und Kunden auf allen Ebenen sollten vor sich selbst und vor Gott ernsthaft ihr Gewissen erforschen. Die Kirche erneuert heute ihren eindringlichen Appell, dass die Würde und die Zentralität jeder Person stets geschützt werden muss durch die Achtung der Grundrechte, wie es die Soziallehre der Kirche unterstreicht. Rechte, deren wirkliche Ausbreitung sie dort, wo sie nicht anerkannt werden, für Millionen von Frauen und Männern auf allen Kontinenten anmahnt. Oder er sagt, wie oft wird in einer Welt, in der viel von Rechten die Rede ist, die Menschenwürde mit Füßen getreten? In einer Welt, in der man so viel von Rechten spricht, scheint der Einzige, der sie hat, das Geld zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in einer Welt, in der das Geld regiert. Wir leben in einer Welt, in einer Kultur, wo der Fetischismus des Geldes herrscht. Ihr habt euch zu Recht der Situationen angenommen, in denen die Familie der Nation gerufen ist, einzugreifen. Im Geist der brüderlichen Solidarität mit Schutzprogrammen. Häufig vor dem Hintergrund dramatischer Ereignisse, die fast täglich das Leben so vieler Menschen treffen. Ich bringe euch meine Wertschätzung und meine Anerkennung zum Ausdruck und ich ermutige euch auf dem Weg des Dienstes an den ärmsten und am meisten ausgegrenzten Brüdern und Schwestern weiterzugehen. Wir als Kirche erinnern daran, dass wir, wenn wir die Wunden der Flüchtlinge, der Vertriebenen und der Opfer des Menschenhandels heilen, das Liebesgebot in die Tat umsetzen, das Jesus uns hinterlassen hat, als er sich mit den Fremden, dem Leidenden, mit allen unschuldigen Opfern von Gewalt und Ausbeutung identifiziert hat. Ja, soweit die Worte des Papstes, durch den wir uns natürlich sehr ermutigt fühlen, in dem Weg, den wir da jetzt auch in Albanien angefangen haben, weiterzugehen. Wir hatten ja schon gesagt, dass Albanien kommunistisch war und die ehemals kommunistischen Länder haben dann ja um 1990 sehr starke Transformationsprozesse begonnen, als der Kommunismus auch hier dann zusammengebrochen ist. Und dann wurden die Grenzen ja geöffnet, also im Vergleich zu vorher geöffnet, weil Albanien war total abgeschottet. Und vor 3 Jahren, meine ich, ungefähr 3 Jahren, ist Albanien auch in den Schengen-Raum aufgenommen worden. Also die Albaner dürfen jetzt ohne ein Visum zu beantragen im Schengen-Raum für 3 Monate als Touristen unterwegs sein. Und vor allen Dingen auch seit diesen 3 Jahren ist die Zahl der Menschenhandelsopfer Albaniens, die sich außerhalb des Landes befinden, nochmal ziemlich heftig hochgegangen. Es war direkt nach der Wende so, als der Kommunismus aufhörte und das Land geöffnet wurde, weil viele Mädchen und Frauen gehofft haben, dass die Versprechungen der Menschenhändler, vor allen Dingen in Italien, eine Arbeit zu finden oder es Glück zu finden, dem geglaubt haben und dann außer Landes geschleust wurden. Das hat sich gebessert, weil schon viele ja, so vorbeugende Maßnahmen, Informationen sind seitdem an die Bevölkerung gegeben worden. Aber jetzt durch dieses Schengen, den Schengen-Raum, ist oft eine andere Methode der Menschenhändler, dass sie eigentlich versuchen, die Freundschaft und Zuneigung von einem Mädchen, einer jungen Frau zu erlangen und dann mit ihr, also sei es in Urlaub fahren, ja ganz legal, also dass sie dann versuchen, das Mädchen außer Landes zu bringen. Und man muss sagen, und es ist Tatsache, dass die in England die meisten gehandelten Mädchen, die höchste Zahl an Prostituierten kommt aus Albanien. Deswegen war von der englischen Regierung vor ungefähr 2-3 Wochen war eine Delegation hier, die sich auch mit der örtlichen Schutzwohnung getroffen haben. Die versuchen, irgendwelche Programme zu implementieren, um den Mädchen zu helfen, auch denen zu helfen, die zurückkehren wollen, weil das Problem da jetzt halt so stark angestiegen ist. Es ist aber keineswegs so, dass die meisten Menschenhandelsopfer Albaniens außerhalb sind, also in anderen Staaten, sondern der Menschenhandel innerhalb von Albanien, der ist noch größer und wird natürlich auch oft nicht aufgedeckt. Das ist alles, sind sowieso die Zahlen, die bekannten Fälle sind sehr, sehr gering. Das sind dann irgendwie 100 oder 200. Auch in England, glaube ich, sprechen sie von 150 Albanerinnen. Die Dunkelziffern sind viel, viel größer, ja. Weil Menschenhandel ist, man sagt, aufsuchende Kriminalität. Also die Polizei muss hin und muss Razzien machen und muss dann herausfinden, wer da illegal ist. Und nachdem die jetzt im Schengen-Raum sind und ja dann vielleicht freiwillig da hinkommen, also es ist äußerst schwierig unter den jetzigen Bedingungen für die Polizei da wirklich zuzuschlagen und wirklich beweisen zu können, dass die Mädchen da nicht freiwillig sind. Weil die werden von den Zuhältern gezwungen zu sagen, ja, wir sind freiwillig da, weil die haben so viel Angst vor denen, die belügen die Polizei. Und die denken auch, dass die Polizei korrupt ist. Sie haben keine gute Erfahrung mit der Polizei, weil hier in Albanien, da ist es schon noch korrupt auch. Und dann nehmen sie dieselbe Erfahrung, die sie hier mit der Polizei haben, nämlich, dass sie niemandem was glauben, nehmen sie mit, ja, vorwiegend nach England und werden da nicht die Wahrheit sagen. Und darum ist es wirklich sehr, sehr schwer, die richtigen Zahlen zu ermitteln, aber sie sind enorm hoch. Also weltweit sagt man, dass im Moment ungefähr 32 Billionen Opfer von Menschenhandel sind. Das sind Billionen für ein Jahr. Also eine unglaubliche hohe Zahl. Genau, und jetzt, also das ist so ein bisschen die Situation des albanischen Menschenhandels. Was ich auch weiß, weil wir noch ein Haus an der Grenze zu Griechenland haben, dass da in dieser Stadt 500 und Stadtumgebung sind 500 Kinder verschwunden, und zwar Roma-Kinder. Und man nimmt an, dass die zu Organtransplantationen hergenommen wurden, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also die sind definitiv letztes Jahr, so viel ich weiß, sind die verschwunden. Und das ist halt Kinderhandel, ne? Und ja, die gehen auch zum Arbeiten rüber, weil die griechische Grenze sehr, sehr nahe ist. Das ist auch ein Zweig von Menschenhandel, der hier stattfindet, oder dass Kinder zum Betteln geschickt werden. Das, was wir als Ordensleute versuchen, dagegen zu tun. Also ich bin hier mal mit dem Gedanken hergekommen, eine Schutzwohnung zu eröffnen, einfach weil ich in Deutschland habe ich eine mit aufgebaut und geleitet. Und das ist aber schon etwas länger her. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und zu der Zeit gab es hier in Albanien noch keine Schutzwohnung. Also es ging ja immer darum, wenn wir in Deutschland Mädchen hatten, wie können wir die, wenn die zurück wollen, wo können wir die hinschicken? Wir können ja nicht einfach irgendwie ins Nichts schicken und dann wird denen nicht geholfen, weil Mädchen, die zurückkommen, brauchen erstmal Hilfe und werden sie zum großen Teil von den Familien nicht aufgenommen wieder, weil die sich schämen oder die Mädchen schämen, sich zurückzugehen. Also müsste da erstmal eine professionelle Anlaufstelle sein. Es gibt hier mittlerweile 3 Schutzwohnungen, und zu der Schutzwohnung und der Organisation habe ich auch Kontakt. Und von daher und sehe, wie die arbeiten, und die arbeiten ganz hervorragend. Und das ist das Erste, dass man ja nicht etwas, was existiert, dann verdoppeln muss, ja. Und das Zweite ist, dass ich denke, dass wenn wir hier als Ausländer herkommen, also die Situation der Korruption und dessen, was hier dann an Menschenhandel passiert, ist ja völlig anders als in Deutschland. Also wenn ich in Deutschland Polizei gerufen habe, dann waren die in 10 Minuten da, weil die kannten unser Haus, die wussten Bescheid. Und da war mir eigentlich egal, welcher Polizist kam. In der Regel, ja, in der Regel waren die nicht in Menschenhandel gebunden. Ich sage in der Regel, weil auch da gibt es, auch in Deutschland gibt es Ausnahmen, ja. Aber hier wüsste ich nicht, wer mich trauen kann. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das da kommunizieren soll. Und das ist eine immense Gefahr. Und man muss sich sehr gut auskennen und beheimatet sein, um sowas zu machen. Und von daher war mir dann schon sehr schnell klar, dass das nicht geht. Ja, dass wir das nicht geschultert kriegen. Und außerdem gibt es das schon. Ja, und im Laufe der Jahre, wo wir dann gesagt haben, wir müssen mit Ordensleuten zusammen versuchen, etwas gegen dieses Phänomen des Menschenhandels hier in Albanien zu tun, ist dann die Idee entstanden, auch in der Prävention tätig zu werden. Und jetzt haben wir ein Projekt gestartet. Es hat eine Schwester von Maria Barth Loreto hat eine Foundation hier gegründet und hat halt noch verschiedene andere Sachen, um Frauen zu trainieren und weiterzubringen. Und die hat dieses Projekt auch unter ihren Schirm genommen, so dass wir da Geld herbekommen oder auch Autos zur Verfügung haben, dass wir dann in ganz Albanien unterwegs sein können. Und wir haben als Ziel für dieses Jahr an 40 verschiedene Orte in Albanien zu fahren und dort Gruppen von Frauen, Mädchen, Jungen und Männern das Problem nochmal nahe zu bringen, also wie man das erkennt, die Hilfsangebote, die Telefonlinien klar zu machen und einfach die Sensibilität für das Problem zu erhöhen und auch den Mut dann etwas zu machen. Also normalerweise wissen gar nicht wohin, also vielleicht kriegen sie was mit, aber dann wüssten sie überhaupt nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Und man kann nicht einfach so dazwischen gehen. Das ist ja viel zu gefährlich. Außerdem ist das Thema hier sehr schambesetzt. Und die Leute würden jetzt nicht irgendwie das groß verkünden, wenn eine Tochter ins Ausland verschwindet. Und dann würden sie nicht unbedingt sagen, wenn es schiefgelaufen ist, dass es schiefgelaufen ist. Ja. Und von daher wollen wir den Leuten einmal diese Kennzeichen für Menschenhandel, Fakten, wollen wir liefern, die Hilfsangebote und es geht also eine Mitarbeiterin der Schutzwohnung mit mir mit. Zum einen ist es eine Albanerin und versteht besser, kann auch besser auf Fragen antworten. Und wenn sie die schon gesehen haben, dann können wir sagen, so, das ist die Telefonnummer, ja, und da arbeitet diese Mitarbeiterin. Und wenn sie uns noch etwas zu berichten haben, wenn sie Fragen und Anliegen haben, dann können sie da anrufen. Ja, das ist das Projekt, das jetzt in diesem Jahr hier stattfindet. Und wir haben jetzt bis jetzt ungefähr 200 Frauen und Mädchen damit erreicht. Es fehlen bis jetzt noch die Jungs und Männer und wir wollen versuchen, dass wir auch da Gruppen erreichen, weil wie gesagt, der Menschenhandel ist auch ein Problem, das die Männer angeht, zu 45%. Und von daher wollen wir auch da tätig werden. Ja, nach dieser ganzen Fülle von Informationen, denke ich, wäre eine Musikpause wieder gut.
Heute geht es in der Sendung Spiritualität um den Einsatz von Ordensleuten in Albanien. Johannes Oeth, eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt. Dieses Zitat des Ordensgründers inspiriert die Schwestern, die vor Ort sind, in ihrem Einsatz. Wir haben einiges von Schwester Miriam jetzt gehört, die in Albanien lebt und dort wirkt und sich besonders auch gegen Menschenhandel einsetzt. Sie dürfen anrufen 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie dann brauchen. Ja, das ist schockierend, wenn man hört, was es alles gibt in Europa an Menschenhandel, an Ausbeutung. Und Sie haben einiges von Ihrem Projekt erzählt jetzt, von Prävention, dem vorzubeugen. Was ist denn jetzt, wenn Mädchen zurückkehren wollen? Sie haben von diesem Schutzhaus erzählt als Anlaufstation. Mhm. Wie können solche Frauen überhaupt irgendwie wieder Fuß fassen oder was sind da ihre Hilfsmaßnahmen?
Ja, also es gibt da Erfolgsgeschichten. Ich kenne selber Mädchen, die in der Prostitution waren und die geholfen bekommen haben. Es gibt eine, die ist Designerin geworden und eine andere ist Friseurin und da lasse ich auch immer meine Haare schneiden. Ja, die kommen also in die Schutzwohnung und diese Schutzwohnung arbeitet mit zwei Phasen, also in zwei Phasen. Erst sind die Mädchen dort in der Wohnung selber, da sind ungefähr 14 Mädchen, die haben auch oft mal ein Kind dabei, je nach Alter der Mädchen. Wobei man wirklich schrecklicherweise sagen muss, dass die Jüngste, die da war, 11 Jahre war. Also das fängt schon sehr, sehr früh an und ja, der Durchschnitt der Mädchen, der Durchschnitt der gehandelten Mädchen ist 14 Jahre, die in die Prostitution gehandelt werden. Also Durchschnitt 14 Jahre, ja, ist wirklich schockend, ja.
Ja.
Genau. Und dann kommen die halt jung an und die dürfen auch hier nach dem albanischen Recht erst entlassen werden, wenn sie volljährig sind, ja. Also viele kommen, weil sie dann jahrelang arbeiten, kommen mit 17, 18 Jahren da an, 19, 20, 15, 11, wie gesagt. Die bekommen dann erstmal Therapieangebote gemacht, um das Geschehen überhaupt zu verarbeiten. Brauchen medizinische Hilfe, weil sie oft krank sind. Also auch gerade gynäkologisch alle möglichen Krankheiten eingefangen haben. Und werden erstmal, ja, können erstmal zur Ruhe kommen, ja, mit diesen Hilfsangeboten, die vor allen Dingen medizinisch sind und psychologisch. Und sie müssen diese Täter anzeigen. Also sie müssen anzeigen, dass sie Opfer von Menschenhandel sind bei der Polizei. Und die Schutzwohnung hat auch die Kontakte zu der Polizei, die das dann wirklich auch gut behandeln. Und dann folgt eine Gerichtsverhandlung normalerweise, ne, wenn die Täter aufgespürt werden können. Und das ist nochmal völlig furchtbar, weil die Täter sehr gute Anwälte bezahlen können. Und auch die gehen voll unter die Gürtellinie. Also ich kenne das auch aus Deutschland. Diese Fälle, diese Gerichtsverhandlungen, die retraumatisieren oft die Mädchen nochmal. Die sind aber unvermeidbar. Und dies alles passiert, während die in der Schutzwohnung leben, weil da auch eine ganz große Gefährdungslage ist, eine Instabilität und so weiter. Wenn sich das ein bisschen beruhigt hat, versucht die Schutzwohnung, die in Kurse zu bekommen, Berufsausbildungskurse, wenn sie die Schule fertig gemacht haben. Also es gibt auch welche, die können nicht lesen und schreiben, wenn sie dann ankommen, ne? So, und das Ziel ist eigentlich, dass die in der Arbeit vermittelt werden können. Und die albanische Regierung, die haben hier Berufsausbildungskurse und die Opfer von Menschenhandel dürfen die kostenlos in Anspruch nehmen. Also das ist so die Hilfe des Staates zur Reintegration, weil sie schon versuchen, was dagegen zu tun, aber sie haben halt auch nicht, es ist ja nicht wirklich reich, Albanien, ja. Und da sind auch Grenzen. Aber diese Berufsausbildungskurse sind halt kostenlos und so kommt es dann, dass die Mädchen dann dahin gehen. Manchmal ist die Gefährdungslage so groß, dass sie hingefahren werden und abgeholt werden müssen oder teilweise auch da bewacht werden müssen, wenn sie dahin gehen. Ne? Das ist wohl eher noch dann die Ausnahme, aber es kommt vor. Und erst wenn die Gefahrenlage vorbei ist, also wenn eigentlich klar ist, sie kann raus, ohne dass sie gefährdet ist, dann ziehen die in eine eigene Wohnung und das ist dann die Phase 2. Dieser Einzug in die eigene Wohnung sollte erst geschehen, wenn sie eine Arbeit haben und dann auch schon selber anfangen können, die Miete zu bezahlen. Die Schutzwohnung muss aber oft zu Mieten was beisteuern und manchmal werden sie dann wieder arbeitslos und müssen begleitet werden, dass sie wieder Arbeit finden. Die psychologische Betreuung kann in dem Augenblick noch nicht enden, weil diese Probleme viel langwieriger sind als einige Jahre. Und teilweise brauchen sie auch nochmal anwaltliche Hilfe, weil dann ja vielleicht wieder Berufung eingelegt wird. Also das kommt nicht so einfach zur Ruhe, das Ganze, und darum brauchen die eine Nachsorge. Und diese Nachsorge, die von der Schutzwohnung geleistet wird, die ist inzwischen viel, viel umfassender als das, was an Mädchen in der Wohnung ist. Also in der Wohnung ungefähr 15 und außerhalb mindestens 60. Ja, und da sind nicht mit eingerechnet die Mädchen, die dann zu ihrer Familie zurück konnten und dann dort wieder leben können und dann auch Zuwendung und Verständnis erfahren und dann eher stabilisiert werden können, sondern das sind die nicht zurück können und die dann irgendwie versuchen, selber auf die Füße zu kommen. Und Ja.
Schwester Miriam, mit wie vielen Leuten arbeiten Sie denn da? Weil ich könnte mir ja vorstellen, eigentlich brauchen Sie da eine ganze Bodyguard, die das abriegelt. Oder
Ja.
wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist auch. Also dieses Haus, die haben, das ist eine eigene Organisation, ja. Die heißen Different and Equal, also verschieden und gleich. Man findet sogar eine englische Internetseite, Different and Equal Albania, dann kommt es. Ich weiß gar nicht, wie viele Angestellte die haben, die sind bestimmt bei 20, ja. Also die haben dann Bodyguard, die haben also Wächter, die dann gucken, also ich habe da auch teilweise mitgearbeitet und wenn ich raus wollte, musste ich den Bodyguard Bescheid sagen. Und der hat geguckt, ob es sicher ist. Ich kann da nicht einfach rausgehen, ja, so. Also das ist schon etwas extrem. Und dann ist rund um die Uhr ist besetzt. Also das ist immer eine Mitarbeiterin da. Und es kommen dann Ärzte rein, es kommen sogar Lehrer rein, werden Kursangebote gemacht. Also ne, da findet das in einiges statt noch zusätzlich. Und das sind Angestellte, ja. Also die haben ja uns für diese Außenbetreuung. Also ich denke, dass die mit 20 Leuten unterwegs sind. Und man muss sich vor Augen führen, dass das alles fast, ja, eigentlich alles durch Spenden aufgebracht werden muss. Die ganze Organisation und die ganzen, also Unterkunftskosten. Die albanische Stadt hat mal was an Nahrungskosten zugesteuert, aber konnte das nur ein Jahr leisten. Im Moment ist es so viel, ich weiß wieder nicht. Ja, ich weiß auch, dass es mal eine Zeit gab, wo die das Geld nicht aufgebracht haben und wo dann die Mitarbeiter, die ganzen Mitarbeiter haben alle kostenlos weitergearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie lange, 1, 2, 3 Monate, ja. Das ist schon sehr, also es sind ganz tolle Leute, die da arbeiten.
Werden Sie auch bedroht? Das heißt, wenn Sie zur Messe wollen, geht das auch nur mit Geleitschutz oder ist das...
Gute Frage. Also ich würde mal sagen, dass die gefährlich nicht raus können. Ja, das geht nicht, weil das ist nochmal was anderes wie ein geschlossener Klassenraum. Das ist so, ja. Ich habe da natürlich die Mädchen, die raus können und die sich frei bewegen, habe ich dann auch schon in der Kirche gesehen. Je nach Glauben, man muss ja wissen, dass Albanien 80% muslimisch ist, ja. Und dann ist ja auch die Frage, sind die getauft oder nicht? Also der Bedarf oder ja, dass die Mädchen dann in die Kirche gehen, das sind einige, das sind ganz gewiss einige, aber es ist nicht die Mehrheit.
Aha, ich hatte
Ja.
jetzt gemeint, ob Sie auch selber
Ach,
bedroht
ich?
werden. Ja, genau.
Nein.
Dabei,
Nein,
okay.
nein, nein, nein. Und ich denke also, nein, die Menschenhändler, die wollen die Mädchen zurückhaben, die da investiert haben und ja, also die wollen nicht mich, die wollen die Mädchen. Ja.
Sie
Oder
haben.
die wollen nicht angezeigt werden. Also die wollen natürlich die Verfahren verhindern, ja. Sowas, aber das, gut, ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, aber ich denke, das ist nicht so grauenhaft gefährlich. Ich habe auch noch nicht gehört, dass da irgendeinem Mitarbeiter was passiert ist. Aber natürlich sind wir alle vorsichtig. Es gibt Vorsichtsmaßnahmen, logischerweise, ja. Und wenn ich hingegangen bin, bin ich auch nicht im Schwesternhabit da hingegangen, weil dann falle ich natürlich auf, dass da irgendwas Soziales ist oder so. Das habe ich nicht gemacht, ne? So. Das ist zum Beispiel eine Sicherheitsmaßnahme gewesen, ja.
Wenn so ein hoher Prozentsatz ist, jetzt Muslime, andere Glaubensrichtungen ja sicher auch irgendwie, zumindest der Abstammung nach, können Sie da irgendwas vom Glauben erzählen oder werden Sie darauf auch manchmal angesprochen? Warum machst
Ja.
du sowas?
Ja, die haben mich angesprochen. Ja, also ich habe ja mit denen gearbeitet. Im Moment durch diese Präventionssache habe ich zu viel zu tun und wäre auch zu unregelmäßig. Aber ich habe da einen Malkurs angeboten über 2 oder 2,5 Jahre hinweg. Und na klar haben die mich gefragt, warum ich nicht verheiratet bin. Und die wissen ja, dass ich Schwester bin. Und auch diese andere Schwester, die hat dort einen Kurs gehalten. Also die wussten, dass wir Schwestern sind. Und dann kamen schon Fragen. Ne? Oder haben mich auch in der Kirche getroffen. Ich weiß, dass ich wohl irgendwann mal eine Medaille von Schwester Teresa mitgebracht habe. Aus Madrid, witzig, ja. Die Schwestern von Mutter Teresa auf dem Jugendtag haben mir einen ganzen Batzen mitgegeben, ja, als sie gehört haben, dass ich in Albanien bin. Und das wollten die Mädchen unbedingt, aber alle, ja. Dann weiß ich noch, dass ich da die Medaillen an die verteilt habe, sowas. Andere fragen mich, haben mich gefragt, ob sie einen Rosenkranz haben können oder wollten auch wissen, wie das geht. Also, ja, die wissen, ob sie katholische Wurzeln haben oder christliche Wurzeln oder nicht. Und im Grunde genommen sind die muslimischen Mädchen genauso interessiert gewesen wie die katholischen. Ja, das war möglich, doch.
Wenn jetzt jemand helfen möchte, gibt es da Möglichkeiten?
Also das eine ist natürlich, diese Organisation kann ich allerwärmstens empfehlen, Different and Equal im Internet suchen und Albanien, dann kommen die. Ne? Wir haben auch eine englische Seite und da ist auch garantiert ein Spendenkonto dabei. Ich später, wenn ich mit dem Präventionssache fertig bin, wenn das Projekt ausgelaufen ist, also ich bin eher so ein Mensch, der konkret mit den Leuten arbeiten möchte, dann möchte ich persönlich versuchen, dass diese Nachsorge, dass wir da irgendwie ein Büro anmieten können und Gynäkologe und Rechtsanwalt und Sozialarbeiter und dass wir dann den Mädchen nochmal weiterhelfen können, weil das für die Schutzwohnung an sich, es werden immer mehr Mädchen, die jetzt hier reintegriert werden müssen. Da möchte ich dann später mal konkret helfen. Also für sowas ist auch absolut Bedarf. Die Schutzwohnung findet man unter Different and Equal im Internet.
Schwester Miriam, woher schöpfen Sie die Kraft für Ihren Dienst?
Ja, wir hatten ja das Thema Berufung oder hier unsere Charisma. Also es ist einfach, also ich denke, wenn ich davon ausgehe, dass ich von Gott die Berufung bekommen habe, in diesem Feld zu arbeiten, dann gibt er mir im Gebet letztendlich die Kraft oder ist auch die Begeisterung dafür in mich hineingelegt. Ich hatte jetzt ein paar Mal Gespräche mit einem evangelischen Pfarrer in Deutschland. Er gemeint hat immer, sobald das Thema auf die Mädchen kam, auf die Prostituierten oder auf Straßenmädchen, werde ich total lebendig. Während es dann andere Themen sind, da kann ich durchaus ruhig sein oder auch ja nicht so lebendig. Er hat den deutlichen Unterschied festgestellt. Und das ist wohl dann, also ich denke, es ist Berufung, Gnade, Gebet, so alles zusammen.
Ja, Sie haben ein Gebet ausgesucht zum Abschluss dieser Sendung, das auf den Ordensgründer zurückgeht, Johannes Oeth. Das beten wir zum Ende für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen. Sie können wie immer eine CD bei Radio Horeb bestellen. Die Nummer vom CD-Dienst 08328 921 120. Oder für alle, die Internetzugang haben, www.horeb.org. Dann klicken Sie auf Podcast, die Sendereihe Spiritualität, und werden dann auch bald diese Sendung finden. Informationen zur Sendung werde ich bald einfügen, auch im Informationsfeld dazu. Wir wollen die Sendung mit dem Gebet abschließen und ganz besonders auch die Menschen, die Mädchen einschließen, für die Sie auch besonders in Albanien arbeiten. Vielleicht können wir es im Wechsel, diese Litanei, beten.
Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei gegrüßt, du heiligstes Herz.
Sei gegrüßt, du sanftmütigstes Herz.
Sei gegrüßt, du demütigstes Herz.
Sei gegrüßt, du reinstes Herz.
Sei gegrüßt, du ganz hingegebenes Herz.
Sei gegrüßt, du weisestes Herz.
Sei gegrüßt, du geduldigstes Herz.
Sei gegrüßt, du gehorsamstes Herz.
Sei gegrüßt, du wachsamstes Herz.
Sei gegrüßt, du treuestes Herz.
Sei gegrüßt, du glückseligstes Herz.
Sei gegrüßt, du barmherzigstes Herz.
Sei gegrüßt, du liebenswürdigstes Herz Jesu und Maria.
Dich verehren wir.
Dich loben wir.
Dich verherrlichen wir.
Dir sagen wir Dank.
Dich lieben wir aus unserem ganzen Herzen.
Aus unserer ganzen Seele.
Und aus all unseren Kräften.
Dir bringen wir unser Herz dar.
Dir schenken wir es.
Dir weihen wir es.
Dir opfern wir es.
Nimm es an und besitze es ganz.
Und reinige es.
Und erleuchte es.
Und heilige es.
Auf dass du in ihm lebest und herrschest.
Jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen. Amen.
Danke, Schwester Miriam, und Ihnen Gottes Segen für Ihren weiteren Dienst und Danke. Ihren Auftrag in Albanien.
Ihnen auch.
Danke. Ja. Wiederhören.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.